Auch wenn für mich, nach dem, was wir gesehen haben, die Frage, ob das alles durch Zufall entstanden sein kann, gar nicht mehr im Raum steht und eigentlich ausgeräumt ist und man sicherlich auch streiten kann, ob die Evolution zu unserem Thema passt, will ich trotzdem mit euch kurz diesen Aspekt der menschlichen Erklärung des Universums beleuchten. Ist ja im Film auch immer wieder angeklungen. Manchen mag es Erklärungshilfen oder Argumentationshilfen geben, den anderen mag es näher zu Gott noch führen und der dritte mag vielleicht in seinem Glauben gestärkt sein. Ich will es kurz machen. Es gibt drei Grundprinzipien der Evolution. Zum einen, alle Planeten und Sterne des Weltalls stammen aus dem sogenannten Urknall, einer Explosion komprimierter, rotierender Protonen. Diese Höchstdichte, komprimierte Masse breitete sich dann mit unglaublicher Geschwindigkeit vom ursprünglichen Explosionskern aus. Woher diese Ursprungsmasse kommt, auch der Druck, die Kompression und die Energie erklärt die Evolution nicht. Auch erklärt sie nicht diese extreme Weite des Universums und vor allem auch nicht die Masse, die da offenbar vorhanden ist und auch nicht die Energie, die in Sternen vorhanden ist, die weit größer als die Sonne sind. Zweites Grundprinzip ist, das Leben entstand aus reinem Zufall, indem sich aus lebloser Materie eine einzelne Urzelle bildete. Was die Wissenschaftler sagen, oder jedenfalls die Gläubigen, dass DNA sich nicht aus nichts bildet, habt ihr gehört. Drittes Prinzip ist, aus dieser zufällig entstandenen Urzelle haben sich dann alle übrigen Lebewesen entwickelt, wobei komplexere Formen immer auf einfachere zurückgehen und Ende dieser Kette soll dann der Mensch sein. Schauen wir uns kurz den Prozess. Ich weiß nicht, habt ihr diese Gliederung irgendwo so parat? Ist egal. Prozess der Evolution, den kann man durch eine sogenannte Evolutionsformel darstellen, die heißt in etwa Mutation plus natürliche Selektion mal Zeit ist gleich Evolution. Mutationen sind spontane, kleine und zufällige Veränderungen in diesem DNS-Code, welche an die Nachkommen weitergegeben werden. Die Nachkommen verändern oder sind dann etwas unterschiedlich zu den Vorfahren. Und wenn ausreichend viele solcher Mutationen stattfinden, soll am Ende ein anderer Organismus, ein komplexeres Lebewesen entstanden sein. Ursprung wieder ist die Urzelle. Dann die natürliche Selektion ist jener Mechanismus, der die von der Mutation herbeigeführte Veränderung konserviert. Alle positiven, nützlichen Veränderungen soll er bewahren, soll die Mutation, diese Selektion bewahren, alle schädlichen ausscheiden. Und der dritte Aspekt dieses Prozesses ist Zeit, also unendliche Riesenzeitspannen sind notwendig, weil Mutationen, das weiß man, ganz, ganz selten nur auftreten. Kurz noch zu den Problemen der Evolution. Mutationen sind ganz, ganz selten, habe ich schon gesagt. Sie sind fast immer schädlich und sie sind in der Regel auch lebensunfähig. Außerdem hat noch keine Mutation jeweils eine neue Art hervorgebracht, was im Laufe der Entwicklungsgeschichte oft hätte passieren müssen. Urtierchen zum Beispiel haben keine Zähne und dann steht natürlich die Frage im Raum, woher die Gene kommen, die für unsere und für die Zähne von vielen Tieren verantwortlich sind. Mutationen können innerhalb von Organismen wirken, aber keine neuen Organe bilden. Bei der natürlichen Selektion stellt sich die Frage, ob sie in der Lage ist, den Wert einer einzelnen Mutation überhaupt zu erkennen. Und dann auch noch abzuwarten, bis weitere Mutationen passiert sind, von denen sie in dem Moment, wo sie entscheiden muss, noch gar nichts wissen kann. Bei der Evolution des Auges zum Beispiel könnte sich Anfang durch die Mutation der Tränensack gebildet haben. Und dann ist die Frage, ob die natürliche Selektion diesen Tränensack viele Millionen Jahre aufbewahrt hätte, bis weitere Mutationen die Augenbrauen, die Augenlider, die Augenhöhle, die Hornhaut, die Linse, den Sehnerv hervorgebracht hätten. Oder ob die natürliche Zuchtwahl nicht diesen Organismus Tränensack ausgelöscht hätte, der für sich genommen überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Auch die dritter Punkt, auch die extrem langen und für die Evolutionsprozesse zwingend erforderlichen Zeiten sind angreifbar oder anfechtbar. Die Wahrscheinlichkeit, wir haben gehört, dass aus einer leblosen Materie sich eine Urzelle entwickelt haben soll, die Wahrscheinlichkeit, dass sich in der gesamten Erdgeschichte nicht ein einziges nützliches Eiweißmolekül von selbst entwickelt hätte, steht 10 hoch 61 zu 1. Selbst wenn alle verwendbaren Atome sich mit der größtmöglichen Häufigkeit verbunden hätten, 10 hoch 61 ist eine 1 mit 161 Nullen. Und da kann man, meine ich, auch viele Milliarden Jahre warten, bis sich da was ändert. Es wird sich nichts ändern. Umgekehrt kann man auch die Wahrscheinlichkeit beziffern, dass sich eben kein Atom oder kein Proteinmolekül der Zufall entwickelt hätte mit 1 zu 10 hoch 243 oder 1 zu 10 hoch 160. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen, aber klar ist im Ergebnis, dass jeder Mathematiker diese Wahrscheinlichkeiten mit 0 beziffern würde. Also, dass sich aus dem Nichts eine Urzelle entwickelt hat, ist nach mathematischen Erkenntnissen offenbar unlogisch und unmöglich. Außerdem ist auch unlogisch, dass sich dann diese Extreminformation aus Nichts entwickelt haben soll. Gut. Dann noch zwei, drei Aspekte. Es gibt einen sogenannten Hauptsatz der Thermodynamik, der Wärmelehre, der sagt, dass die Gesamtenergie im Kosmos zwar konstant bleibt, dass aber die nutzbare Energie oder der nutzbare Energieanteil immer abnimmt. Und dann wird auch klar, dass die Evolution ein genaues Gegenteil dessen sein würde. Deswegen sagen Evolutionisten auch, dass die Evolution eine ganz große Ausnahme dieses Satzes sei. Bei den Fossilien wissen wir, dass es diese Binde- oder Übergangsformen nicht gibt, die es geben müsste. Und beim Urknall, habe ich vorhin schon erwähnt, der ja die Basis all dieser wissenschaftlichen Erklärungsversuche ist, kann keiner sagen, wo dieser Ausgangspunkt herkommt und wo die ganze Energie herkam. Auch kann keiner erklären, jedenfalls für mich nicht, dass die Sterne wussten, wo sie denn anhalten müssen, ne, dass die Abstände passen, dass ausgerechnet um die Erde diese Lebensform oder dieser Sauerstoffmantel sich gebildet hat, dass die Sonne, wie gesagt, ausreichend weit weg ist, dass sie nur ein Milliardstel der Energie, die sie pro Sekunde ausstößt, hierher bringt, sodass es für uns noch erträglich ist, sowohl im Winter als auch im Sommer. Also wenn die ein bisschen weiter weg oder ein bisschen näher da wäre, dann wäre hier kein Leben möglich. Das müsste die Sonne gewusst haben, als sie durch die Welt flog. Schauen wir uns im Vergleich zu dem einfach das Zeugnis der Schrift jetzt an zweiter Stelle an. Und ich lasse da einfach das sprechen, zum Teil, was schon gesagt worden ist, und lese euch einfach vor, was Gott uns da schreibt. Er schreibt im 1. Mose, egal. 1. Mose 1 heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, und es geschah so. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, also die Meere, dass man das Trockene sehe, und es geschah so. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume der Erde, und ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Samen ist. Und es geschah so. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheinen Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde, die Sterne, und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf der Erde unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und es geschah so. Ich lese euch jetzt noch aus dem Psalmen einiges vor über die Schöpfung. Psalm 19, Vers 2 fortfolgende. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste kündigen seiner Hände Werk. Ein Tag sagt es dem anderen, und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme, alleine aufgrund der Größe. Ihr Schall geht aus in alle Lande, und ihre Rede bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und nichts bleibt von seiner Glut verborgen. Psalm 33, Vers 6 fortfolgende. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt die Kammern, die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 90, Vers 2. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der Schöpfergott, der war vor der Materie da, vor dem, was er geschaffen hat. Psalm 104, Vers 24 und 25. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Da ist das Meer, das so groß und weit ist. Da wimmelt ohne Zahl große und kleine Tiere. Dieses Beispiel mit dieser Seeanemone und dem Clownfisch, habt ihr das verstanden? Der ist immun gegen dieses Gift. Hätte er diese Immunität nicht von Anfang an gehabt, hätte er sich irgendwie diese Immunität erwerben müssen, das heißt, er hätte sie nicht gehabt. Wenn er dann aber mal reingeschwommen wäre, wäre er gestorben natürlich und hätte also keine Nachfahren mehr bilden können, die diese Immunität irgendwie hätten entwickeln können. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Psalm 147, Vers 4. Erzählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Das finde ich ganz bemerkenswert, wenn es allein in unserer Milchstraße hunderte Milliarden von Sternen gibt. Das kann man sich schon nicht vorstellen. Wenn es aber dann noch weitere 100 oder Milliarden von Galaxien gibt, also 100 Milliarden mal 100 Milliarden und dann ist man immer noch nicht am Ende. Dann ist der Mensch mit seiner Weisheit am Ende. Aber da steht, dass Gott die Sterne nicht nur mit einem Wort gemacht hat, sondern dass er sie mit Namen kennt und natürlich auch mit Zahl. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Jesaja 40, das kam auch im Text vor, im Film. Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier, also diese Sterne, und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Hebt eure Augen auf in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer, das der Sterne, vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von ihnen fehlt. Dann noch Jeremia 32. Ach, Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm und es ist kein Ding vor dir unmöglich. Eine letzte Stelle für jetzt, Hebräer 1, ersten Verse. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also Gott hat, wissen wir, durch Jesus geschaffen. Er, Jesus, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge in seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also Jesus hat auch geschöpft, würde ich sagen, und trägt alles mit seinem mächtigen Wort. Dritter Punkt bei mir in der Gliederung ist, nach dieser Evolution und dem, was Gott dem entgegensetzt, drittens durch den Glauben, aber ohne Entschuldigung. Durch den Glauben, aber ohne Entschuldigung. Ich lese dazu Hebräer 11, 1 bis 3. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also der Vers ist, denke ich, ganz entscheidend bei der ganzen Frage der Schöpfung. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Im Glaubensleben, das kennt jeder von uns, gibt es immer mal ein Auf und Ab, es gibt immer mal Schwierigkeiten und es gibt immer mal Probleme. Man kann sagen, Gott prüft vielleicht auch den Glauben, ob er denn wirklich echt ist und er stärkt ihn aber auch durch bestimmte Erlebnisse und Prüfungen. Man kann es auch positiv formulieren, wie der Georg Müller, den auch viele kennen, der sagte, Schwierigkeiten sind Nahrung für den Glauben, weil man nämlich an diesen Glaubensschwierigkeiten wächst und der Glaube dadurch fester wird. Das Konzept eines Gottes, der vor der Materie existierte und sie durch sein Wort ins Dasein gerufen hat, geht über den Bereich des Verstandes oder des Beweises hinaus. Es wird einfach durch einen Glaubensakt angenommen. Letztlich müssen wir glauben, denn bei der Schöpfung war keiner von uns dabei, sondern Gott war da und Gott hat uns gesagt, wie er es gemacht hat. Und deswegen tun wir, glaube ich, gut dran, wenn wir glauben. Bedeutet also, dass in geistlichen Angelegenheiten immer zuerst der Glaube kommt und dann das Verstehen. Merke, Glaube beginnt da, wo das Mögliche endet. Wenn es möglich wäre, dann diente es nicht zur Verherrlichung Gottes. Wenn es jetzt bei der Frage der Erschaffung der Welt diese zwei Möglichkeiten gibt, nämlich einmal diese Evolution, die den Ursprung im Urknall haben soll, und zum anderen den allmächtigen Schöpfer, dann ist es für mich relativ leicht, gerade wenn ich sowas sehe und höre, oder noch leichter, an den Schöpfer zu glauben. Zumal sich Gott ja auch nicht nur in der Schöpfung offenbart, sondern auch in seinem Wort. Wir können ihn in seinem Wort erleben. Er offenbart sich auch durch Prophetien. Wir haben vor einiger Zeit auch mal einen Film gesehen mit Ameisen. Also wie unwahrscheinlich es ist, dass sich die ganzen Prophetien an der Zahl über 1000, glaube ich, dass sich die durch Zufall hätten verwirklichen sollen. Es ist unmöglich. Also muss da eine Weisheit, eine Schöpferweisheit dahinter stecken. Und es war für mich so eindrücklich, Gott offenbart sich auch, jedenfalls manchen, in der Arche. Wir waren mit dem Hauskreis vor vielen Jahren mal in Speichersdorf bei dem Vortrag eines gewissen Herrn Ron Dennis, ein amerikanischer Wissenschaftler, der eine Expedition auf den Ararat gemacht hat mit Genehmigung der russischen und türkischen Regierung. Aber der musste das Versprechen vorablegen, dass er die Berichte, die er oder die Entdeckungen, die er macht, nicht veröffentlicht. Und die sind mit einem Hubschrauber dahin geflogen und haben dann also ein Gebilde gesehen. Er hat gesagt, man hat die Arche gesehen, aber sie haben im Eis ein Gebilde gesehen und er hat es beschrieben und das traf ziemlich genau das, was Gott über die Arche sagt. Bemerkenswert war, dass in diesem Hubschrauber, der die geflogen hat, der persönliche Hubschrauberpilot des damaligen russischen Präsidenten Gorbatschow am Steuerknüppel saß und der hat dann, als er mit dem Hubschrauber vor diesem Kasten stand, ist der in Tränen ausgebrochen, war vorher Atheist. Und wurde dann auch, so sagte Ron Dennis, das kann man im Internet auch ein bisschen nachvollziehen, zum Gründer der jetzt größten Gemeinde in Moskau. Also so viel zu den Offenbarungen, die Gott noch so parat hat für unseren Kleinglauben. Ich sagte vorhin, durch den Glauben, zum Zweiten ohne Entschuldigung. Und dafür lese ich noch Römer 1. Vers 1, 20 und 23. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben, also die, die nicht glauben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben. Also oben steht nochmal, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Argumentation von Paulus ist hier, dass die Existenz der Schöpfung zwangsläufig auch nach einem Schöpfer verlangt. In dem Film hat ein Wissenschaftler das mit der DNA erklärt und hat gesagt, die schreit geradezu heraus, ich bin geschaffen worden. So wie ein Kunstwerk auch einen Künstler voraussetzt. Wenn man zu Sonne, Mond und Sternen emporblickt, dann kann jeder wissen, dass es einen Gott, einen Schöpfer geben muss. Noch mehr, wenn er jetzt ein bisschen diese Dimension dieses Weltalls, das wir ja nur in Bruchteilen sehen können, erahnt. Folglich sind die Heiden ohne Entschuldigung, dass sich Gott auch ihnen in der Schöpfung offenbart, aber ohne, dass sie darauf reagiert hätten. Man kann sagen, abgelehntes Licht ist verleugne das Licht. Wer nicht sehen will, wird die Fähigkeit zum Sehen verlieren. Als die Menschen durch ihr selbst erworbenes Wissen, also die Wissenschaft, immer eingebildeter wurden, und ich denke, das wird immer mehr der Fall sein, dann verstricken sie sich mehr und mehr in Unwissenheit und Torheit, jedenfalls vor Gott. Diese beiden Eigenschaften waren von jeher charakteristisch für Menschen, die das Wissen über Gott ablehnen. Sie werden unheilbar eingebildet und gleichzeitig abgrundtief unwissend. Gott gibt sie dahin. Und dieser wirklich ernste Abschnitt, der beschreibt für mich so fast präzise die Gesinnung der heutigen aufgeklärten Menschheit, die immer schlauer ist, die immer mehr erforschen kann und die sich dadurch, ohne es zu merken, immer mehr von Gott entfernt und die Fähigkeit, Gott in seiner Schöpfung zu sehen, verliert. Es gibt manche, die sagen, dieser Abschnitt straft auch die Evolutionstheorie Lügen. Wenden wir uns als Viertes, es gibt insgesamt 5 Punkte, jetzt sind wir beim vorletzten, noch dem Ebenbild Gottes zu, nämlich der Schöpfung des Menschen. Die Krone der Schöpfung in 1. Mose 1, Vers 27. Steht, dass Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Weib. Bemerkenswert hier vielleicht an der Stelle, Mann und Weib, Gott hat die Geschlechtlichkeit geschaffen, die Evolution kann auch nicht erklären, wie die Geschlechtlichkeit entstanden ist. Dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, sagt er von keinem anderen Schöpfungsteil, sagt er von uns, also sind wir die Krone der Schöpfung. Ebenbild heißt nicht, dass wir Gott ähnlich sind oder dass wir ihm von Gestalt gleich sind, also es hat nichts mit äußerlicher Ähnlichkeit zu tun, sondern es will sagen, dass wir seine Stellvertreter und seine Beauftragten auf der Erde sind. Wir repräsentieren Gott auf dieser Erde. Im Psalm 8, Vers 7 und 8 steht, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, also den Menschen. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Bedeutet also, dass dem Menschen Vollmacht gegeben ist, sich die Schöpfung untertan zu machen und sie zu beherrschen. Dabei soll er sie aber pflegen und sie erhalten, sie gebrauchen, sie nicht missbrauchen und wenn es geht auch nicht ausbeuten. Daneben sind wir Gott in anderer Hinsicht noch ähnlich. Gott hat uns mit Leib, Seele und Geist erschaffen, also als dreifältiges Wesen, so wie auch er selbst eine Trinität ist. Du hast es vorhin gesagt, der dreieinige Gott, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Mensch hat auch so ein dreigliedriges Wesen. Gott hat dem Menschen auch einen Intellekt gegeben, anders als den Tieren, eine moralische Natur, auch anders als den Tieren, auch die Fähigkeit zur Kommunikation. Und er hat ihnen Gefühle gegeben, die über dem Instinkt von Tieren stehen. Anders als die Tiere kann der Mensch anbeten, das ist ganz bemerkenswert. Und er kann sich ausdrücken, er kann auch schöpferisch tätig sein. Manche meinen, dass er diese Eigenschaft durch den Gottesodem hat, den Gott dem Adam eingehaucht hat. Schließlich vermittelt Gott uns von seinem Wesen noch etwas, nämlich Leben. Und zwar ewiges Leben. Durch den Sündenfall und die Sünde verliert der Mensch zwar dieses leibliche, irdische Leben, aber das eigentliche von Gott verliehene Leben verliert der Mensch nicht. Das wissen wir auch aus der Bibel, dass es nach dem Leben hier in einer anderen Welt, zu der kommen wir dann auch gleich noch, weitergehen wird. Anders als die Tiere haben wir auch ein Gewissen und können für unser Tun zur Verantwortung gezogen werden. Welche Stellung der Mensch bei Gott hat oder vor Gott hat, wird dadurch ersichtlich, warum er uns gemacht hat. Nämlich deswegen, weil er mit uns Menschen Gemeinschaft haben wollte. Wir sind also für Gott ein Gegenüber, mit dem er kommunizieren will, mit dem er leben und reden will. Ein wunderbares Beispiel für diese von Gott gewollte Beziehung zwischen ihm und den Menschen ist der Schöpfungsbericht und vor allem die erste Zeit im Paradies, wie Gott mit Adam und Eva umgegangen ist. So wollte eigentlich Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben und dafür hat er sie gemacht. Umso schwerer wiegt es, wenn sich das Geschöpf dann von Gott entfernt und sich aus dieser gewünschten Gemeinschaft herausbewegt oder gar nicht in diese gewünschte Gemeinschaft hineinkommt. Wir wollen jetzt am Schluss noch uns, nachdem wir uns mit dem Beginn der Schöpfung und dem Entstehen von allem befasst haben, auch noch mit einer zukünftigen Schöpfung kurz befassen. Ist ganz interessant, dass nochmal Gott schöpferisch tätig werden wird. Und zwar lesen wir davon unter anderem in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also da wird neu gemacht, ein neuer Himmel, eine neue Erde, das erste Gemachte ist nicht mehr da und vergeht. Und ich sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Unzüchtigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Die Gelehrten streiten sich darüber, ob jetzt hier nur von der Ewigkeit die Rede ist oder auch vom tausendjährigen Reich oder ob abwechselnd es hin und her geht. Jedenfalls wird die Ewigkeit hier als ein neuer Himmel und eine neue Erde bezeichnet, die neu gemacht wird. Folglich wird es also nochmal, ich habe es eben schon gesagt, eine zweite, neue, ewige Schöpfung geben. Der eine, der auf dem Thron ist, ich denke Jesus oder Gott, macht alles nochmals neu. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Der Beginn der Ewigkeit, der hier beschrieben ist, ist das Ziel, das Gott mit seiner Schöpfung hat. Gott hat am Anfang geschöpft, gemacht und hat mit dieser Schöpfung, er hat sie nicht irgendwie gemacht, sondern er hat mit dieser Schöpfung ein Ziel. Und dieses Ziel soll enden, erstmal enden in dieser neuen Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist der Beginn der Ewigkeit. Und man kann sagen, die alte Schöpfung endet an dem Beginn der Neuschöpfung, an dem Beginn der Ewigkeit. Wenn wir uns über die Schöpfung Gedanken machen und über den Schöpfer Gott und wissen, dass das Ziel mit uns, sein Ziel mit uns, das Erreichen dieses Beginnes der Ewigkeit ist. Also wir leben hier, also wie das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste zog, gemütlicher oder weniger gemütlich, aber das ist nicht das Ziel, das Gott mit uns hat. Dann stellt sich natürlich die Frage, die entscheidende Frage eigentlich, wer ist denn eingeladen zu diesem Reich, zu diesem neuen, ewigen Reich Gottes und seines Sohnes? Wie werde ich Teil dieses, wenn man so will, zweiten ewigen Schöpfungsabschnittes? Grundsätzlich ist es so, dass allen Menschen aufgrund des Sündenfalles der Zugang zu diesem ewigen, zu dieser ewigen Schöpfung versagt ist. Im Psalm 14, Vers 2 und 3 sagt Gott, der Herr schaute vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und wenn wir selber zu uns ehrlich sind, dann müssen wir eingestehen, dass wir auch immer wieder in Sünde fallen und dass in uns letztlich nicht viel Gutes wohnt. Manchmal ein bisschen was Gutes, aber im Wesentlichen nichts Gutes. Also die Bibel sagt auch die Wahrheit über uns. Im 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht deshalb auch, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also Gott durchschaut uns und sieht unser Herz an. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Der Schlüssel zu dieser notwendigen Sündenvergebung, die da beschrieben wird, ist zum einen mal eine Selbsterkenntnis, nämlich dass wir einsehen, dass wir nicht gut sind, sondern dass wir sündig sind. Und zum zweiten, der zweite Schlüssel, ist das Werk, das Gott in Jesus vollbracht hat. In 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Gott war in Christus und versöhnte durch ihn die Welt mit sich selbst, sodass er ihnen dann hinterher die Sünden nicht mehr zurechnen muss. Johannes 3, Vers 16 kennt ihr alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also wer da glaubt, hat ewiges Leben. Genauso Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, der hat es. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und ähnlich auch Apostelgeschichte 4, Vers 12, dieses Zeugnis wiederholt sich in der Bibel so oft, da ist in Vers 11 von Jesus, dem Eckstein, die Rede, und dann Vers 12 heißt, in keinem anderen als in Jesus ist das Heil, also nur in ihm, ist auch kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, darin sie sollen selig werden. Also man kann letztlich nur über diesen Jesus und über das, was er getan hat, in dieses ewige, diese ewige Schöpfungswelt eintauchen. Im Brief des Paulus an die Römer heißt es immer wieder, dass die Errettung alleine aus dem Glauben kommt, auf das sich nicht jemand rühmen kann. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, dass dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt und der dann auch das Einleiten dieser neuen Schöpfung ist, so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also keiner weiß es. Und es steht an einer Stelle der Bibel sogar, dass diesen Tag nicht mal Jesus weiß, sondern der Vater alleine. Also so viel wieder zu der Dreieinigkeit, die sich auch in den Wissensaspekten scheinbar irgendwie unterscheidet. Und das bedeutet für uns, oder für denjenigen hier, der nicht sicher weiß, dass er bei dieser zweiten Schöpfung dabei sein wird, dass er in dieses neue Jerusalem mit einziehen darf, dass er diese Entscheidung, Jesus in sein Leben aufzunehmen und seine Schuld vor ihm hinzulegen, dass er die nicht aufschieben sollte, weil erstens kennen wir den Tag nicht, wann Jesus kommt, und zweitens kennen wir auch den Tag nicht, wo er uns abruft von hier. Und ich wünsche mir deshalb für uns alle, dass wir, also zum einen bezogen auf die Schöpfung, mehr und mehr die Größe Gottes vor Augen haben, in seiner Schöpfung erkennen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir in den Nachthimmel schauen, und dass wir auch voller Ehrfurcht vor Gott stehen und ihn mehr verherrlichen und ihn mehr anbeten und einfach diese Größe und dieses Verrückte auf uns wirken lassen. Und ich wünsche mir, dass jeder, der in diesem Raum ist, auch diese zweite Schöpfung, dieses zweite ewige Schöpfungswerk Gottes sehen und erleben darf, dass wir uns da alle wiedersehen und dass sich jeder auch, der hier ist, von dem Blut Jesu reinigen lässt und sich mit Gott versöhnen lässt. Und jetzt darf ich dir wieder das Wort teilen und ich denke, das passt ganz gut dann, das wir Abendmahl zusammen feiern.